Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe österliche Gemeinde, was für eine Botschaft, was für eine Wahrheit im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wir haben gerade die Lesung gehört. Wiederholt Paulus nochmal die Botschaft, die er als erstes den Korinthern verkündigt hat. Die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn. Es geht um die Auferstehung des Leibes, also um eine körperliche Auferstehung. Bei vielen Christen herrscht hier Unklarheit oder auch Ungewissheit. Es geht nicht um eine seelische Wiederbelebung oder um eine Auferstehung in einen seelischen Raum hinein, sondern um einen neuen Leib, freilich einen unvergänglichen Leib, aber um ein ganz neues Leben. 3 Punkte möchte ich unserer Osterpredigt heute geben. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Das Evangelium wird erstens überliefert, zweitens bezeugt und drittens geglaubt. Es wird überliefert. Paulus schreibt den Korinthern im Vers 3, dass er ihnen das weitergegeben hat, was er selbst empfangen hat. Und das ist das simple, einfache Evangelium. Das, was die Christen verbindet, damals, aber auch heute, ist etwas, das vom Ursprung her auf uns gekommen ist. Dieser Ursprung liegt nicht in uns. Wir können quasi erstmal gar nichts dafür. Das können wir uns nur sagen lassen, was da geschehen ist. Und Paulus wiederholt es. Er sagt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tage nach der Schrift. Die Korinther haben es sich also sagen lassen und davon geht Paulus aus. Was wir hier sehen, sind eines der ältesten Texte im Neuen Testament. Ein Stück Katechismus der Urchristenheit, quasi ein wie man die Christen damals gelehrt hat. Und es geht hier nicht darum, Mensch, Paulus, bist du penibel und kleinlich, warum musst du das da so durchbuchstabieren? Denn die Korinther, das sehen wir in einem späteren Teil, da gab es eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich das Gestorben und Begraben nicht ernst genommen haben. Aber dann wird etwas ganz anderes aus unserem Glauben. Wenn Jesus nur scheintot war, nicht wirklich gestorben ist, oder wenn er nur in eine körperlose Existenz übergegangen ist, dann hat das alles keine Auswirkungen auf unser Leben und wir sind immer noch verloren. Wir sind immer noch ohne Rettung. Und so erleben wir es heute Land auf, Land ab in unseren Kirchen. Dieser Virus ist von den Universitäten auf die werdenden Pfarrerinnen und Pfarrern übergegangen und vielen Menschen wird ein Christusbild vermittelt, das eigentlich gar nichts mehr richtig zu tun hat mit dem Christusbekenntnis aus der Schrift. Beides, das Sterben wie das Erweckt werden, ist in Übereinstimmung mit den Schriften geschehen, schreibt Paulus. Es war Gottes Sache längst zuvor bedacht und auch verkündigt, wie es im Römerbrief auch heißt, das Evangelium, das er Gott zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Jesus musste einen grauenvollen Tod sterben, indem die Sünde der Menschen triumphiert hat. Und Jesus scheiterte damit nicht nur an den Menschen, sondern schien damit auch bei Gott verspielt zu haben. Das war das, was die Juden damals gedacht haben. Siehst du, da hängt der Verfluchte am Kreuz. Aber dieser Tod erwies sich eben an Ostern als ein Tod für uns. Und so ging das, was Jesus gewollt, gepredigt und getan hatte, nicht zu Bruch, wie viele gedacht haben, sondern es kam gerade zum Ziel. Und so ist uns Jesus genau da, wo wir unsere Gottbezogenheit verdorben haben, unser eigentliches Menschsein verloren haben, in unserer Verlorenheit als Sünder zu Hilfe gekommen. Alle Enttäuschungen, die Gott an seinem Volk, an Israel erlitten hat, jeder Neuanfang, den er machte, auch jedes Opfer, das im Tempel zur Sühnung von Schuld dargebracht wurde und jede Verheißung, mit der Gott aus lauter Gnade sein Heil versprochen hatte, all das ist zusammengelaufen dort, wo Gott in Christus unter uns zusammengebracht hat, was gegeneinander gewesen ist, nämlich uns und Gott. Wir waren entgegen. Gott hat sich selbst uns und uns im Kreuz zusammengebracht. Und dann am dritten Tag die Wende. Der sich entschlossen hatte, für uns verloren und verdammt zu sein, der ist vom Vater zum neuen Leben erweckt worden. Er ist wieder da. Er ist wieder da auf eine ganz neue Weise. Nicht mehr in der alten, armen, begrenzten, niedrigen, verletzlichen, dem Tod verfallenen Weise, sondern unverweslich, von keinem Tod mehr einzuholen. Und es muss hier klipp und klar gesagt werden, die Auferstehung ist kein biologisches Geschehen, keine Reanimierung. 2. Timotheus 1,10 schreibt Paulus, Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also dieses neue Leben gehört bereits zu unserer ewigen Zukunft, zum absolut Neuen, das Gott aus dem Nichts hervorruft. Der Auferstandene gehört nicht mehr zur sterblichen Welt. Er ist der Anfänger einer neuen Menschheit. Und für uns gilt das Neue bereits jetzt, wenn wir an Christus glauben. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Hoffnung. Und es bricht schon hier herein, wenn wir glauben, was Jesus für uns getan hat. Es bricht schon hier herein, weil wir seinen Geist als Unterpfand bekommen haben. Also schon jetzt haben wir Anteil daran. Und es ist bei jeder Beerdigung, dass ich den Menschen sage, schau, ihr schaut hier in das Grab rein. Wie kann man sich denn Auferstehung vorstellen? Und es ist unvorstellbar. Aber doch gibt es Bilder in der Natur. Ja, wir haben, ich weiß nicht, müssten da noch ein paar Sonnenblumenkerne da hinten sein, die könnt ihr mitnehmen. So ein Sonnenblumenkern, wenn man den, der muss sterben, der wird in die Erde gepflanzt und dann verwandelt er sich und da entsteht eine Blume daraus. Ja, für uns klar, ja, logisch, oder? Aber für Kinder ist es ein Wunder. Und für uns, die wir Kinder geblieben sind, ist es immer noch ein Wunder. Oder wenn so eine Raupe, wenn du sie einem Kind zeigst, das ist tot. Nein, das ist nicht tot. Doch, ist tot. Ja, ist. Und daraus entsteht ein Schmetterling. Und diese Verwandlung passiert und deswegen werfen wir dreimal die Erde rein. Es stirbt verweslich. Aber es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, aber es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, aber es wird auferstehen in Kraft. Es wird sich einmal erfüllen. Und das müssen wir festhalten. Und das ist uns überliefert worden. So, zweitens, es ist uns auch bezeugt worden. Tradition, das Überlieferte, kann ja etwas Anfechtbares sein. Man kann sich ja leicht bei etwas Überlieferten in Floskeln verlieren. Das kennen wir alle, ja. Wir können uns in den Gottesdienst schleppen. Wir können sogar ein Glaubensbekenntnis mitsprechen. Wir können ein Vaterunser mitreden und trotzdem irgendwo mit unseren Gedanken sein. Unser Herz kann völlig unberührt bleiben. Tradition. Aber Tradition, sagte mal einer, ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Hier stehen Menschen dahinter, die bezeugen, was dort geschehen ist. Also da ist etwas überliefert und da haben Menschen mit ihrem eigenen Leben bezeugt. Ich habe das erlebt. So schreibt Paulus, dass der Auferstandene gesehen worden ist von Kephas. Na, wer ist denn Kephas? Nicht Kephir, ja, wir kennen den Kephir heute. Kephas ist der Fels, es ist Petrus. Bei Markus heißt es, Markus 16,7, Jesus nach der Auferstehung sagt, den Frauen geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus. Ja, wieso denn Petrus? Und dann heißt es in Lukas 24, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon Petrus erschienen. Warum ist es so wichtig, Petrus zu erwähnen? Der hat sich doch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, oder? Er hat doch den Herrn verleugnet dreimal. Und hier kommt das ganze Wunder der Liebe und Gnade Jesu Christi zum Ausdruck. Andere hätten Petrus vielleicht gehasst oder wenigstens jetzt links liegen gelassen. Aber Jesus hatte im Sinn, seinen oft so unberechenbaren Jünger endgültig aufzurichten. Petrus hatte Jesus feige im Stich gelassen und darüber bitterlich geweint. Und Jesus hatte den Wunsch, diesen Mann in seinem quälenden Schmerz der Untreue zu trösten. Jesus dachte mehr an den Kummer des Menschen, der ihm wehgetan hatte, als an das ihm zugefügte Leid. Wow, das ist echte christliche Liebe. So war Jesus und diese Liebe weckt er übrigens auch in uns. Und so wird Petrus zum Zeugen der Auferstehung, zum Zeugen für das neue Leben, das Jesus ihm geschenkt hat. Ihm eigentlich ja seinem Jünger, der ihn begleitet hat die ganze Zeit, aber der so kläglich versagt hat. Und er konnte sagen, ich war tot in meiner Sünde, in meiner Feigheit, aber er hat mir neues Leben geschenkt. Er ist mir erschienen. Das war sein Zeugnis. Und dann ist der Auferstandene auch noch Jakobus erschienen, heißt es. Danach ist er gesehen worden, Vers 7, von Jakobus. Nun, warum ist Jakobus so beachtlich? Jakobus war zweifellos der Bruder des Herrn. Und warum ist es so bedeutsam? Vom Evangelium wissen wir, dass Jesus von seinen Angehörigen nicht verstanden wurde. Gar nicht verstanden wurde oftmals. Da steht sogar, dass sie ihn in Markus 3, dass sie ihn für verrückt erklärt haben. Der ist verrückt geworden. Oder an anderen Stellen, Johannes 7, 5, dass seine Brüder nicht an ihn glaubten. Nun, in Familien kennt man das ja. Ja, wenn da einer von den Brüdern oder Geschwistern meint, er sei was Besonderes oder hat eine besondere Stellung, dann sind die anderen nicht gerade amused darüber. Ja, er wieder, oder? Sie wieder, oder? Und so muss es auch gewesen sein. Wir denken sofort an Josef. Im Alten Testament, Josef, der auch besonders war, hatte eine besondere Berufung, hat ein bisschen unklug damit umgegangen, aber seine Brüder waren voller Hass gegen ihn, haben ihn verkauft an den Sklavenhändler, dass sie ihn nicht getötet haben, war alles. Und dann wird dieser Josef zum Retter seiner Brüder. Er versöhnt sich mit ihnen, er verzeiht ihnen. Und hier ist Josef ein Christusbild. Das, was Christus auch für uns getan hat. Und so können wir uns vielleicht vorstellen, wie auch Jakobus von Gewissensbissen geplagt war, wie er verzweifelt war, als sie seinen Bruder gekreuzigt hatten, hingerichtet hatten. Und Jesus, er liebt seinen Bruder. Er sucht ihn auf und er gibt sich ihm zu erkennen. Auch hier begegnen wir der überwältigenden Liebe und Gnade Gottes und Jesu. Es gehört vielleicht zu dem erschütterndsten und eindrücklichsten, dass zu den ersten, zu denen Jesus nach seiner Auferstehung gegangen ist, die beiden Männer gehören, die ihn gekränkt hatten und es hinterher bitterlich bereut hatten. Jesus kommt also dem Zerknirschten und Bußfertigen nicht nur halb entgegen. Es ist so wunderbar, dass dieses Evangelium eben nicht nur überliefert wurde, sondern bezeugt wurde von diesen Menschen. Und die Liste endet nicht, ja. Das heißt, 500 ist er erschienen. Und am Ende ist er sogar dem Paulus erschienen. Paulus reiht sich ein, weil er der größte Christenverfolger der damaligen Zeit, auch er hat Jesus wehgetan oder hat seinem Leid wehgetan. Er hat seine Nachfolger ans Messer geliefert. Und er wird verwandelt, völlig verwandelt von dieser Botschaft. Auch hier, der Kern der bezeugten Botschaft ist die gute Nachricht über ein Ereignis, das in der Welt geschehen ist. Ein Ereignis, aufgrund dessen die Welt nie wieder so war, wie sie gewesen ist. Und diejenigen, die das glauben und davon leben, werden ebenfalls nicht mehr dieselben sein. Ich hoffe, du bist nicht mehr derselbe, seit du glaubst. Oder wenn du denkst, ja, was ist denn da anders geworden, dann lass dich noch mehr ein auf diesen Auferstandenen. Denn jetzt geht's um uns, um den dritten Punkt. Dieses Evangelium, dass der Gekreuzigte auferstanden ist, wird auch geglaubt. Das Ganze im Glauben müssen wir auch für uns annehmen. So erinnert Paulus die Korinther in Vers 1, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Und dann in Vers 11, es sei nun ich oder jene, so predigen wir und ihr habt geglaubt. Die Korinther haben selbst geglaubt, dass der Gekreuzigte, der auferstanden ist. Das bedeutet, wir Christen heute sind zwar abhängig von dem, was uns überliefert wurde und bezeugt wurde von den ersten Zeugen. Warum? Weil es das Ursprüngliche ist. Es gibt keine andere Botschaft. Aber wir sind nicht abhängig von fremdem Glauben. Glauben kann letztlich nicht aus einer geborgten Erfahrung, einer geborgten Gewissheit leben. Nein, wir sind abhängig von der Selbstbezeugung Gottes in Jesus Christus, dass sich Gott uns bezeugt, dass wir es glaubend ergreifen. Unser Glaube entzündet sich nicht an der Gläubigkeit anderer Menschen, sehr wohl aber an dem, was Gott selbst durch den Heiligen Geist, durch sie und ihr Zeugnis uns zu wissen gibt. Das heißt, auch heute kann es sein und sollte es sein, dass der Heilige Geist euch bezeugt durch die Worte, die ich spreche. Wow, ja, der Herr lebt und er bezeugt es auch mir in meinem Herzen. Der Glaube ist immer ein neues Gespräch mit Gottes mit uns heute. Gott will heute zu dir reden. Und wenn du sagst, ich sitze schon so lange in dieser Kirchenbank und ich immer wieder, es ist eine Beziehung. Gott lebt und er will dir diese Beziehung immer wieder neu aufschließen. Immer wieder neu darfst du mit ihm rechnen. Immer wieder neu. Und denke nicht, dass du weißt schon alles. Denke nicht, ist schon alles klar. Gar nichts ist klar. Es wird nie ganz klar sein, solange wir leben, denn der Herr ist auferstanden. Und sein Geist weht, wo er will, und er entfacht uns immer wieder neu, und er ruft uns immer wieder neu, und er packt uns immer wieder neu. Wenn nicht, dann ist unser Glaube tot. Denn jede Beziehung ist tot, die nicht aus dem Gespräch lebt, die nicht immer wieder auch aus, wo man sich reibt und wo man neue Schritte miteinander geht. Also lasst uns neu diesen Glauben ergreifen. Das Gespräch ist rückbezogen und gefüllt mit dem, was Gott in Christus getan hat. Der Gott, der heute mit uns redet, ist kein anderer als der, der sich in Christus zu erkennen gegeben hat. Und es gibt uns nur heute, weil Christus der Gekreuzigte auferstanden ist. Und weil die Auferstehung heute wirksam ist. Wir leben nicht nur aus Ostererinnerungen. Wir glauben, dass der Herr lebt wie damals. Uns begegnet der Herr im Wort, das gepredigt wird. In der Schrift, die wir lesen und meditieren. In dem Gespräch, das wir mit ihm führen. Jeden Tag. In der Gemeinschaft, die wir miteinander pflegen. Und deswegen ermutige ich alle Osterchristen, dass ihr auch unter dem Jahr Gemeinschaft sucht. Unter das Wort kommt. Wir brauchen Gottes Anspruch an uns. Und wir brauchen auch einander. Wir brauchen Gemeinschaft miteinander. Weil Glaube lebt sich nicht allein. Und wir bekennen im Glaubensbekenntnis nicht nur, dass dieser Herr gekreuzigt gestorben ist und auferstanden, sondern wir bekennen ja auch, dass er wiederkommt. Dass wir einmal vor ihm stehen, dass unser Leben einmal, dass wir einmal Rechenschaft abgeben werden mit unserem Leben. Also lasst uns in Anspannung bleiben. Lasst uns miteinander auf dem Weg bleiben, denn viele fallen vom Glauben ab. Viele lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber das tun wir nicht. An Ostern lassen wir uns neu rufen zu einem lebendigen Glauben. In der Gewissheit zu leben, dass diese Welt nicht einfach zu Ende geht. Durch irgendeinen Atomkrieg oder irgendwas. Nein, der Herr wird wiederkommen, wie er gesagt hat. Das ist unser Glaube. Amen. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Wir danken dir dafür, dass Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Und dass wir uns dieses Evangelium heute uns neu sagen lassen dürfen. Und dass du durch deinen Geist uns heute neu ansprichst. Erwecke heute unseren Glauben neu zum Leben. Dass wir eine Sehnsucht haben, mit dir zu reden, dich zu loben, dich zu preisen. Herr, eine Sehnsucht haben nach Gottesdienst. Eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Erkenntnis, nach Liebe, nach Wachstum. Entfache das neu in unseren Herzen. Herr, denn diese Welt ist nicht mehr dieselbe, seit du, Jesus, gekommen bist. Und wir dürfen das bezeugen. Und so segne du uns, wenn wir jetzt auch gleich das Mahl miteinander feiern. Stärke uns an dem Punkt unseres Lebens, wo wir dich besonders brauchen. Amen.